Herzlich willkommen bei unserem Format Fonds im Fokus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der deutsche Mittelstand zwischen Existenznot und neuen Chancen. Bleibt der deutsche Mittelstand Innovator und Wachstumstreiber? Wie geht er mit den Herausforderungen der Digitalisierung um? Dazu darf ich Studiogast Andreas Strobel von Berenberg herzlich begrüßen. Herr Strobel, grüß Gott. Herr Strobel ist ausgewiesener Small- und Mid-Cap-Experte und managt seit 2018 den Berenberg 1590 Aktienmittelstandsfonds. Das Interview führt Patrick Reuter, Senior Analyst von Fonds Consult. Er ist seit 10 Jahren bei uns im Haus und ist ein ausgewiesener Kenner des Segments Small- und Mid-Caps. Hiermit darf ich an Sie übergeben. Ich freue mich auf einen angeregten Austausch.
Auch ich darf Sie herzlich begrüßen, Herr Strobel. Wir haben es gerade gehört, das wirtschaftliche Umfeld hält viele Herausforderungen bereit, auch vielleicht vorher nie da gewesen für die einzelnen Unternehmen. Wenn man sich anschaut, die deutschen Blue Chips gegenüber den deutschen Nebenwerten, ist die Existenznot bei zweiteren stärker ausgeprägt?
Ich denke, eine generelle Aussage ist relativ schwierig. Es ist vielmehr abhängig davon, in welchen Bereichen die Unternehmen tätig sind, welche Marktpositionen sie haben, welche Produkte sie anbieten. Und man sieht, dass der Mittelstand hier über viele führende Marktpositionen verfügt und damit von konjunkturellen Trends oft weniger abhängig ist als so mancher Blue Chip.
Wenn man in die USA schaut, ist die Performance oft in den letzten Jahren viel besser gewesen. Viele Investoren haben sich darauf fokussiert. Ist es denn wirklich die geografische Aufteilung, die den Outperformance der USA ausmacht, oder kommt es vielmehr auf die Branchenzusetzung der Indizes an?
Wenn man sich das genau anschaut, ist es weniger die regionale Thematik, sondern wie Sie sagten, vor allem der sektorale Aspekt. Die Leitindizes in Europa sind vor allem geprägt durch viele Unternehmen der Old Economy, Automobilindustrie, Bankenindustrie, und diese Unternehmen haben strukturelle Probleme. Wenn man sich die US-Indizes anschaut, dann sind die IT-lastig, geprägt von Microsoft, Amazon, und diese Unternehmen zeigen höhere Wachstumsraten als die entsprechenden Unternehmen in Europa. Im Vergleich beispielsweise der Healthcare- und der IT-Sektor machen in Amerika roundabout 45% der Indizes aus. In Europa liegt dieser Wert bei ungefähr 20%, und das ist der Hauptgrund für das höhere Wachstum und das wahrgenommene Wachstum in der US-Indizes.
Das heißt, es lässt sich festhalten, wenn man ein ähnliches Profil erreichen will, Performance-Risikoprofil, dann sollte man in Europa, speziell aber in Deutschland, in die zweite Reihe schauen.
Ich denke, das wichtigste Aspekt ist, dass man sich nicht an Marktgröße oder entsprechend Marktkapitalisierung von Unternehmen festhalten sollte oder entsprechend orientieren sollte, sondern vielmehr auf die Geschäftsmodelle schauen sollte. Was sind die Wachstumstreiber für die Unternehmen? Und hier sieht man gerade im Bereich der kleineren Unternehmen, der zweiten Reihe, dass Unternehmen hier über führende Produkte verfügen, diese Marktposition über Jahre hin ausgebaut haben und damit ähnliche Wachstumsraten zeigen wie US-Unternehmen. Der Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand. In den USA sind es die Großkonzerne. Wir sollten uns mehr, in meinen Augen, in Deutschland auf die kleineren Werte konzentrieren.
Sie haben die hohen Wachstumsaussichten der kleineren Unternehmen angesprochen. Diese Unternehmen findet man oft in einer Nische. Was schützt diese Unternehmen vor den großen Big Playern, die mit einem hohen Cashbestand am Rand stehen, vor dem Markteintritt?
Ich sage immer, der beste Schutz ist der eigene Erfolg. Wenn Sie als Unternehmen über Jahre hinweg Ihre Produkte systematisch weiterentwickelt haben, führende Marktpositionen in Ihrer Nische aufgebaut haben, eine hohe Kosteneffizienz haben, das bedeutet in der Folge starkes Unternehmenswachstum, und das wird auch von der Börse entsprechend bewertet. Eine hohe Bewertung ist in gewisser Weise auch ein Schutz gegen Übernahmen, aber sicherlich führen diese führenden Marktpositionen zu Begehrlichkeiten, und damit sind Übernahmen von kleinen Unternehmen immer wieder an der Tagesordnung und für Investoren in diesem Bereich das sogenannte Sahnehäubchen. Auf der anderen Seite sind die Märkte, in denen die Small Caps unterwegs sind, oft viel zu klein für die großen Unternehmen. Sie laufen unter dem Radar der Großkonzerne, und oftmals verfügen auch Blue Chips nicht über die entsprechenden personellen Kapazitäten, um diese Märkte erfolgreich zu bearbeiten.
Viele Investoren in Deutschland sehen den deutschen Aktienmarkt als sehr zyklisch an. Wie kann man denn in den Markt investieren, um ein besseres, robusteres Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen?
Bevor man investiert, sollte man sich in meinen Augen über die strukturellen Wachstumstreiber, die langfristigen Treiber, Gedanken machen. Das sind Themen wie eine wachsende, alternde Bevölkerung, Digitalisierung, die immer mehr fortschreitet. Und an dieser Trends sollte man Unternehmen suchen, unabhängig von Marktgröße, Indexzugehörigkeit, die von diesen Trends profitieren. Und da kann man ganz klar sehen, dass kleinere Unternehmen auch flexibler bezüglich dieser Trends agieren können. Darum macht es insbesondere der Mittelstand so gut, von diesen Trends sich langfristig leiten zu lassen und entsprechend zeigt auch Chancen für den Investor in diesen Segmenten.
Das klingt ja dann schon sehr nach Stabilität im Vergleich zu den DAX-Werten. Wenn wir jetzt auf so panikartig Verkäufe zurückschauen, wie wir sie im März hatten in der Krise, dann leiden die Nebenwerte doch stark unter ihrer Liquidität und ihrer geringeren Liquidität. Kann man sich auf dieses Szenario, weil es nicht einmal jetzt aufgetreten ist, das kommt ja immer wieder mal, kann man sich darauf vorbereiten?
Wenn es zu großen Marktschwankungen kommt, ist es immer eine lemmingsartige Bewegung. Das heißt, Titel, die kleiner sind, die eine geringere Liquidität haben, werden in der ersten Phase immer stärker getroffen. Das ist ein technischer Effekt, dagegen ist man nicht immun. Ich denke aber, wenn man die richtigen Titel selektiert, und das ist dieses Jahr auch klar geworden, wenn man auf Qualitätstitel setzt, die strukturelles Wachstum zeigen, die gesunde Bilanzen haben, dann wirkt das Ganze wie ein gewisses Sicherheitsnetz. Und das ist der entscheidende Punkt, auch bei unserer Selektion, eben auf Qualitätstitel zu setzen. Auf der anderen Seite muss man die Unternehmen gut kennen, um beurteilen zu können, ob die veränderten Rahmenbedingungen wirklich den Unternehmenswert beeinflussen. Und dann kann man diese Übertreibungen auch gut nutzen, um interessante Titel in diesen Marktphasen aufzunehmen oder entsprechend aufzusammeln.
Wie reagieren Sie dann in so einer Situation, wenn wir einmal in den Drawdown gelaufen sind und Ihre Titel dann, Sie sind schon sehr gut aufgestellt, weil Sie sagen, das muss man zu jeder Zeit sein. Wie reagieren Sie aber in dem Moment? Gibt es dann gewisse Chancen, die man nutzen kann?
Wenn wir uns jetzt die letzten Wochen anschauen, haben wir zweiseitig reagiert. Wir haben einerseits bestehende Holdings, die wir gut kennen, in diesen Marktphasen weiter aufgestockt. Auf der anderen Seite haben wir eine Handvoll von neuen Titeln, die wir schon seit Jahren beobachten, neu ins Portfolio dazugenommen. Das waren vor allem Titel, die uns fundamental schon immer überzeugt haben, aber wo erst die Bewertung durch die Marktkorrektur attraktiv geworden ist.
Die Börse nimmt grundsätzlich die Marktentwicklung, die makroökonomische Entwicklung vorweg. Jetzt sehen wir an der Börse seit März, es ging steil nach unten, jetzt steil wieder nach oben. Wir sehen das V. Sind die Marktteilnehmer zu optimistisch? Die Realwirtschaft zeigt das noch nicht wirklich an. Sind die zu optimistisch? Ist der Markt schon zu weit gelaufen?
Wenn man sich die letzten Wochen anschaut, dann ist die Stimmung allgemein besser geworden in Europa und damit auch an den Börsen. Was waren die entscheidenden Punkte? Natürlich die Abschwächung der Dynamik der Covid-Pandemie, entsprechende Lockerungen der Lockdowns, aber natürlich auch die ergriffenen Maßnahmen der Notenbanken und auch der Regierungen. Nichtsdestotrotz darf in meinen Augen nicht vergessen, dass die Krise eine der schwersten und die schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte ist. Und es wird mindestens 2 Jahre dauern, bis wir auf ein Vorkrisenniveau wieder bei der Wirtschaftsleistung kommen. Der Weg bis dahin wird volatil bleiben. Es werden viele wirtschaftliche Enttäuschungen kommen, steigende Insolvenzen, steigende Arbeitslosenzahlen. Darum sollte man in meinen Augen diese Euphorie etwas skeptisch betrachten und weiter auf Qualität setzen, als auf eine schnelle, V-förmige Erholung der Wirtschaft.
Man sieht es, glaube ich, auch so ein bisschen an der Struktur des Marktes. Die Qualitätsunternehmen, die qualitativen Wachstumsunternehmen haben sich in der Krise besser gehalten, als es nach unten ging und sind aber direkt im Anschluss auch stärker wieder herausgelaufen. Das heißt, die Performance war in beide Richtungen besser. Gibt es denn keine Chancen, auf zyklische Aktien aufzuspringen, weil die noch Nachholpotenzial haben?
Ich denke, bei den zyklischen Unternehmen muss man sehr genau hinschauen. Viele dieser zyklischen Sektoren, das sind insbesondere Sektoren wie der Automobilzulieferer und Automobilherstellerbereich, Banken, hatten schon vor der Krise signifikante strukturelle Probleme. Und solche Wirtschaftskrisen dienen immer wieder als Katalysator für Trends. Und diese Trends werden sich in meinen Augen beschleunigen. Was meine ich damit? Wir alle arbeiten mehr von zu Hause, wir reisen weniger, wir bestellen mehr von zu Hause. Das sind Themen, die sich nach der Krise sicherlich wieder abschwächen werden, aber in meinen Augen nicht komplett weggehen werden. Das bedeutet, dass die strukturellen Probleme oder strukturellen Herausforderungen für viele der Zykliker nach der Krise eher größer sind, als dass sie kleiner sind. Darum muss man bei Zyklikern sehr genau hinschauen, wie sich die Krise auswirkt.
Ich nehme mit, das ist jetzt nicht der Fokus, wo Sie drauf schauen. Wie sieht denn grundsätzlich Ihre Investmentstrategie aus? Ich denke mal, sehr qualitätsfokussiert.
Wir verfolgen einen klassisch fundamental langfristigen orientierten Ansatz und setzen dabei ganz bewusst Schwerpunkte auf der Einzeltitelebene. Was bedeutet das? Wir suchen gesunde Unternehmen, die von strukturellen Wachstumstrends profitieren, über ein hervorragendes oder ein Management verfügen mit einem guten Track Record. Und der zweite entscheidende Punkt ist, dass das Unternehmen eine gesunde Bilanz und Cashflow-Generierung hat. Damit können die Unternehmen weiter in neue Produkte, in ihre Marktposition investieren und auch Krisenzeiten nutzen, um schwächere Wettbewerber zu übernehmen und damit möglicherweise sogar gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Damit der Ansatz ist fundamental orientiert, langfristig mit einem Horizont von 2 bis 5 Jahren.
Wie sieht denn das idealtypische Portfolio Ihres Mittelstandsfonds aus? Ich gehe davon aus, einige Branchen sind im Vergleich zum Index dann stärker gewichtet und dominanter.
Wie Sie sagen, der Ansatz spiegelt sich auch entsprechend in der Sektorallokation wider. Wachstumstitel, Qualitätstitel findet man insbesondere in Sektoren wie IT, Healthcare. Das sind die Sektoren, wo wir uns vor allem positionieren. Dagegen andere Sektoren, die ich schon erwähnt hatte, Banken, klassische Banken, Versicherungen, Automobilhersteller sind die Sektoren, die wir meiden. Auch alle zyklischen Sektoren, wie Beispiel Commodities, Utilities, sind nicht in unserem Fokus, sondern Unternehmen, die über Jahre hinweg im Bereich IT sich positioniert haben, im Bereich Healthcare. Das sind für uns die langfristigen Champions, auf die wir setzen.
Diese Wachstumsunternehmen verfügen im Vergleich zum breiten Markt oft über eine Überbewertung. Wie findet man die richtige Balance zwischen dem enthaltenen Wachstum im Portfolio und auf der anderen Seite das doch etwas höhere Preisniveau, das man bezahlt für diese Titel?
Entscheidend ist, stetig zu überprüfen, ob die Wachstumstrends, die vom Markt eingepreist sind, noch intakt sind. Entscheidend ist aber auch, dass oftmals strukturelle Trends unterschätzt werden. Das ist insbesondere ein Thema von den Sell-Side-Analysten, die Trends eher an ihrem Horizont ausrichten und der ist meistens kürzer als für viele Investoren. Auf der anderen Seite werden konjunkturelle Risiken systematisch unterschätzt. Das bedeutet, dass gerade in Krisenzeiten Qualitätsunternehmen auf den ersten Blick als sehr teuer erachtet werden. Wenn diese Unternehmen aber deutlich besser als zyklische Unternehmen durch die Krise kommen, löst sich diese höhere Bewertung schnell wieder auf. Und diese Qualitätsunternehmen können auch, wie ich erwähnt hatte, in den Krisen meist ihre Marktposition weiter ausbauen, was auch langfristig eine höhere Bewertung rechtfertigt.
Jetzt gibt es Wachstumstrends, die sich in der Krise nochmal verstärkt haben. Sie hatten es angesprochen, einmal die Digitalisierung, die wir dann im Homeoffice nutzen oder eben, dass wir uns Essen nach Hause bestellen. Auf diese Wachstumstrends springen die meisten Investoren jetzt auf und die Kurse entwickeln sich steil nach oben. Wie findet man den richtigen Ausstieg? Wie sieht man, Ende kommt ein Wachstumstrend zum Ende?
Ja. Für uns entscheidend ist immer der Kontakt zum Unternehmen. Small Caps kann man nicht in meinen Augen vom Schreibtisch analysieren, sondern man muss das Unternehmen verstehen. Und gerade bei Small Caps ist das Management der entscheidende Treiber. Das ist anders bei Großkonzernen. Das heißt, nur wenn man weiß, wie das Management die Strategie sieht, wie sie sich weiterentwickelt, dann versteht man auch das Unternehmen. Das heißt, der Austausch mit dem Management ist entscheidend, aber natürlich diese Aussagen auch entsprechend gegenüberzustellen zu Aussagen von Konkurrenten, von Kunden, von aber auch Industrieexperten. Darum nutzen wir sogenannte Expertennetzwerke für den stetigen Austausch, um zu überprüfen, ob es die Wachstumsstory und damit auch die Marktstellung weiter intakt sind oder ob es Brüche gibt. Weil ganz klar, das Wettbewerbsumfeld für kleinere Unternehmen ist deutlich dynamischer als für viele diversifizierte Bluechips. Darum muss man stetig durch verschiedenste Meinungen und verschiedenste Puzzleteile überprüfen, ob die Wachstumsstory ist weiter intakt.
Das Geschäftsmodell, was ein mittelständisches Unternehmen mitbringt, ist über die Breite gesehen sehr heterogen, so von einem Unternehmen zum anderen. Man findet viele verschiedene Wachstumsstories. Setzen die dann verstärkt auf Einzeltitel wetten, weil sie sagen, hier sind jetzt besondere Chancen oder verteilen sie die Risiken, aber eben dann auch die Chancen breit?
Ich denke, dass sie eine fundamentale Überzeugung auch im Portfolio widerspiegeln sollte. Das heißt, wir bilden ein Portfolio von 25 bis 45 Titeln. Auf der anderen Seite, neben Fokussierung, sollte man auch eine gewisse Diversifizierung haben. Warum? Sie hatten es vorher erwähnt, in volatilen Marktphasen können auch Qualitätstitel entsprechend schwanken. Darum braucht es eine gewisse Diversifizierung. Wir starten bei unserem Portfolio mit Gewichten von 1,5% und bewegen uns bis 4,5% des Fondsvolumens. Ich halte nichts von kleinen Positionen oder von Positionen ohne aktiven Beitrag, also gegenüber der Benchmark, sogenannte Platzhalter. Das ist Füllmasse. Man sollte sich auf wenigere Titel konzentrieren, die Sie Unternehmen gut kennen. Dann hat man auch entsprechend den Performance-Beitrag und kann auch Wert für den entsprechenden Anleger schaffen.
Das heißt, das Portfolio immer sauber halten.
Das Portfolio immer sauber halten und immer eine klare Philosophie verfolgen und sich von dieser Philosophie auch nicht abbringen lassen durch zu viele Titel im Portfolio.
Ihre Philosophie, die wachstumsstarken Qualitätsunternehmen, gibt es aber doch Phasen, wo Sie sagen, ich rücke von meiner Kernphilosophie vielleicht doch ein bisschen weg, weil es hier und da unterbewertete Aktien gibt, die ich so historisch noch nie gesehen habe und nehme diese Chance punktuell dann auch mal mit?
Entscheidend ist für mich, eine klare Investmentphilosophie und einen Selektionsprozess zu haben. Das heißt nicht, dass man mit Scheuklappen durch die Gegend läuft, aber man sollte sich klare Parameter setzen, wie man Unternehmen selektiert. Das ist bei uns Wachstums plus solide Bilanz plus starkes Management. Es gibt auch zyklische Qualitätstitel, die wir uns regelmäßig anschauen. Entscheidend ist aber auch hier gutes Management, gute Marktstellung. Dann kann man auch Zyklen aufnehmen. Aber prinzipiell sollte man nicht von seiner Investmentphilosophie abweichen und schon gar nicht auf Blue Chips setzen, weil es gibt entsprechende Qualitätszykliker auch in der zweiten Reihe. Darum braucht man sich hier nicht auf Blue Chips fokussieren oder ausweichen. Der Garten für entsprechende Titel, attraktive Titel ist im Bereich der Small Caps groß genug.
Bei Ihrer Aktienauswahl oder auch vielleicht schon im Vorfeld, wenn Sie das Universum definieren, spielen Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle? Die sind jetzt im Zuge der Corona-Krise ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, aber grundsätzlich war das davor ein großes Thema. Wird das bleiben? Setzen Sie das auch um in Ihrem Investmentansatz?
ESG, wie es auf Neudeutsch heißt, ist für uns schon seit langem ein wichtiger Punkt und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Bei Small Caps sind aber zwei Punkte entscheidend in meinen Augen. Man sollte es nicht, und das machen wir auch nicht, rein auf externe Ratingagenturen wie MSCI setzen. Warum? Viele der kleinen Unternehmen sind nicht in der Lage, die gleichen Daten, die gleiche Dokumentation vorzulegen wie Blue Chips und werden deshalb von externen Ratingagenturen tendenziell eher negativ beurteilt, weil sie die entsprechende Dokumentation nicht liefern können. Darum machen wir unsere eigenen Analysen, gehen in Austausch mit den Unternehmen. Das ist entscheidend, damit die Unternehmen nicht schlechter bewertet werden als entsprechende Blue Chips. Auf der anderen Seite sind viele dieser Small Caps familiengeführt und damit nachhaltige Unternehmensentwicklung zentraler Bestandteil der Managements. Diese Managements denken über Generationen, entwickeln die Produkte nachhaltig, die Marktstellung nachhaltig, aber legen auch großen Wert auf die entsprechende Mitarbeiterbindung, weil das ist der Erfolgsfaktor auch gegenüber Blue Chips für die Unternehmen. Darum ist ESG, wie es Neudeutsch heißt, oder Nachhaltigkeit schon immer ein großes Thema für die Nischenplayer oder Neudeutsch Hidden Champions der zweiten Reihe in Deutschland.
Die Hidden Champions, die haben sich jetzt relativ gut entwickelt, wenn man Ihren Fonds anschaut. Ja. Sie haben den Drawdown nahezu komplett wieder aufgeholt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, in den Mittelstand zu investieren? Bietet er auch jetzt für die nächsten Zeit, für das nächste Jahr, für die nächsten 3 Jahre gute Chancen?
Wenn man sich momentan anschaut, würde ich sagen, dass der deutsche Mittelstand von besseren Rahmenbedingungen profitiert als vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist. Das sind Themen wie entsprechende Flexibilität im Arbeitsmarkt, Kurzarbeitergeld, was vom Staat gezahlt wird, auf der anderen Seite KfW-Kredite, aber auch die von der Regierung kürzlich beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen oder Konjunkturprogramme. Diese Punkte helfen den Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten und sind in meinen Augen deutlich fortgeschritten als in anderen europäischen Ländern. Auf der anderen Seite hatte ich erwähnt, dass viele der Unternehmen von strukturellen Trends profitieren, solide Bilanzen haben und diese soliden Bilanzen entsprechend auch einsetzen können für Produktentwicklung, aber auch für Übernahme von anderen Playern, auch auf europäischer Ebene. Wir haben schon in der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen, dass deutsche Unternehmen aus der Krise gestärkt hervorgegangen sind. Und darum, obwohl die Märkte natürlich schon entsprechend weit gelaufen sind, denke ich, dass die Aussichten für den Mittelstand weiterhin strukturell positiv sind. Und darum ist es nie zu spät, in den Mittelstand oder entsprechend die Unternehmen der zweiten Reihe zu investieren.
Das heißt, die Chancen überwiegen weiterhin, eben weil sie tendenziell gestärkt aus der Krise hervorgehen, wenn man, wie Sie, dann auch auf die richtigen Unternehmen setzt. Und deswegen sollte man auch nicht auf historische Höchststände schauen, sondern den Blick eher nach vorn. Das Wachstum geht auch weiter, das ist nicht vorbei.
Ich denke, entscheidend ist, wie ich schon erwähnt hatte, die strukturellen Trends sind intakt, die Unternehmen sind gut aufgestellt, Bewertung muss man immer im Auge haben. Mhm. Aber wie gesagt, ich denke auch, die nächsten Wochen werden volatil und bieten damit auch wieder Chancen, in gute Titel entsprechend einzusteigen. Und die langfristige Erfolgsstory des deutschen Mittelstandes geht aus unserer Sicht auch die nächsten Jahre weiter.
Dann vielen Dank, Herr Strohm.
Dankeschön.
Wir haben es gehört, der deutsche Mittelstand hat nicht so viel gemein mit dem DAX, der doch sehr zyklisch aufgestellt ist und bietet diversifiziert andere Chancen und sollte auch zukünftig noch ein gutes Potenzial bieten. Und damit verabschiede ich mich und alles Gute.
Herr Strobel, bevor ich jetzt die ersten Fragen an Sie weitergeben möchte, vielleicht noch ein paar einleitende Worte von Ihrer Seite.
Wunderbar, schönen Tag auch von meiner Seite. Ja, ich denke, momentan die Aktienmärkte sind sehr, sehr spannend. Wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, haben wir im März eine massive Korrektur gesehen, geprägt danach von einer Erholung an den Märkten, die in meinen Augen gerade seit Anfang Juni in eine allgemeine Euphorie geendet hat. Die Euphorie gespeist durch die Lockerungen bezüglich Lockdowns, durch abnehmende Zahlen im Bereich Covid. Diese Euphorie wird in meinen Augen aber in den nächsten Wochen noch mal sicherlich durch die Realität getestet. Desto wichtiger ist es in diesem Tag, sich klar zu fokussieren auf gute Geschäftsmodelle mit strukturellen Treibern, wie ich im Video erwähnt habe. Und die sind insbesondere zu finden in Deutschland. Da braucht man nicht so weit in die Welt hinausblicken. Es gibt gute Unternehmen, von denen man auch als Investor entsprechend profitieren kann. Und jetzt freue ich mich gerne auf Ihre Fragen.
Ja, dann darf ich gleich mal mit der ersten Frage starten. Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von denen der Peer Group?
Ich denke, wenn man unseren Ansatz anschaut im Vergleich zu den Produkten von anderen Anbietern, dann sind wir in drei Punkten unterschiedlicher. Einmal sind wir fokussierter. Was meine ich damit? Wir konzentrieren uns wirklich auf sogenannte Hidden Champions, Unternehmen, die strukturell wachsen mit solider Bilanz. Wir kaufen keine großen Unternehmen wie Airbus, die in meinen Augen im Bereich des MDAXs auch wenig zu suchen haben von der Indexgestaltung, sondern wirklich auf die Hidden Champions. Wir sind damit etwas stringenter vom Ansatz und wir sind in meinen Augen langfristiger. Wir haben einen geringeren Portfolioumschlag als die meisten der Konkurrenten, die teilweise das Portfolio einmal im Jahr komplett drehen. Wir haben einen sehr geringen Umschlag von 20-30% und setzen wirklich auf die Unternehmen, die uns überzeugen vom Geschäftsmodell, unabhängig von der Indexzugehörigkeit und bilden das für den Investor ab, damit der Investor wirklich an den langfristigen Wachstumschancen des deutschen gelisteten Mittelstandes partizipieren kann.
Ja, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Eine weitere Frage kommt rein. Was sind die größten Risiken, wenn man in familiengeführte Unternehmen investiert?
Die größten Brüche bei familiengeführten Unternehmen gibt es immer dann, wenn Generationen wechseln. Also wenn das Unternehmen vom Gründer auf die nächste Generation übergeht. Und da können die gleichen Fehler auftreten wie auch bei managementgeführten Unternehmen, dass man effektiv seinen Kernbereich verlässt, dass man neue Märkte regional und produkttechnisch sich ausweitet, indem man keine Erfahrung gesammelt hat in der Vergangenheit, dass man in gewisser Weise größenwahnsinnig wird, dass man also neue Märkte, insbesondere Expansion nach Amerika, sind immer kritisch zu sehen. Das heißt, in diesen Zeiten, wenn Generationenwechsel auftreten, gilt es besonders hinzuschauen, ob die Kultur, die Strategie sich ändert, ob auch die Finanzpolitik sich ändert, insbesondere Verschuldungsgrade. Und das ist für mich der größte kritische Punkt bei familiengeführten Unternehmen, eben der Generationenwechsel und ein möglicher Bruch in der Strategie.
Vielen Dank an dieser Stelle. Hier kommt noch eine weitere Frage. Was ist die aktuelle Einschätzung, wohl gemeint im Kontext Stichwort Corona, der deutschen Unternehmen zur aktuellen Lage? Wie reagieren die Unternehmen? Sehen Sie hier besondere Maßnahmen, wenn man es jetzt auch beispielsweise mit der Finanzkrise vergleicht?
Also ich habe mit den letzten Wochen mit sehr vielen Unternehmen gesprochen. Ich glaube, das Bild ist relativ einheitlich. Die Visibilität ist für die Unternehmen weiterhin sehr, sehr gering. Das zeigt sich daran, dass die Unternehmen auch sich nicht trauen oder auch nicht in der Lage sind, momentan entsprechende Guidance fürs Gesamtjahr zu geben. Das heißt, die Unternehmen fliegen da in gewisser Weise auch auf Sichtflug. Und da kommen wieder Parallelen auch zur Finanzkrise 2008 und 2009. Was macht man, wenn der Markt, die Kundenstrukturen, die Endmärkte unsicher sind? Dann konzentriert man sich auf die Key-Parameter, und das ist insbesondere auf die Bilanz und auf den Cashflow. Also die Unternehmen achten momentan sehr, sehr stark auf, wie sich das Working Capital entwickelt, wie sich Vorräte, Zahlungsziele, die sie gegeben haben an einzelne Zulieferer oder auch an Kunden, wie sich die gestalten. Und das ist in meinen Augen auch weiterhin wichtig, wirklich auf gute finanzierte Unternehmen mit Managements, die auch die Finanzen im Griff haben, zu konzentrieren, weil einfach das Makroumfeld noch viel zu unsicher ist. Wir haben bisher zwar noch keine Anzeichen für eine signifikante zweite Welle, die kann aber in meinen Augen nicht ausgeschlossen werden und damit entsprechend bleibt die Visibilität gering. Darum Konzentration der Unternehmen auf die Key-Parameter, insbesondere Bilanz und Cashflow.
Vielen Dank. Hier noch eine Frage, die sich eigentlich sehr gut an dem Punkt oder indirekt anschließt. Wie findet denn derzeit die Kommunikation mit den Unternehmenslenkern statt, wahrscheinlich auch digital?
Also momentan ist rein digital, aber nach anfänglichen, ich sage mal, Gewöhnungseffekten funktioniert das sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite wird damit auch die Meetingkultur effizienter. Man hat keine großen Anreisen. Entscheidend ist aber auch, dass natürlich bei Videokonferenzen so ein bisschen der persönliche Komponente fehlt. Darum ist es in meinen Augen sehr wichtig, dass man die Unternehmen, die Manager auch schon aus der Vergangenheit gut kennt, um auch die Aussagen, die man momentan nur über den Bildschirm bekommt, entsprechend einordnen zu können. Also die langfristige Erfahrung ist wichtig. Auf der anderen Seite funktioniert die Kommunikation sehr gut. Die Unternehmen sind auch sehr offen bezüglich der Organisation von virtuellen Meetings. Da hat man sich schnell angepasst, bis hin zu virtuellen Hauptversammlungen. Aber die langfristige Erfahrung eben und auch die Kenntnis des Track Records der Management ist in diesen Augen sehr, sehr entscheidend, um auch die Aussagen entsprechend einzuschätzen oder relativieren zu können.
Danke. Jetzt kommt hier auch eine sehr interessante Frage gerade rein. Wird die Krise einen Einfluss auf den M&A-Markt haben, auf die Aktivitäten? Und kann es sein, dass ausländische Investoren gezielt geschwächte deutsche Mittelständler als Übernahmeziele ausmachen? Das war ja schon in den letzten, sage ich mal, 5, 6 Wochen auch immer Diskussion, sogar auf Bundesregierungsebene. Stichwort, man hat ja auch Angst, dass chinesische Investoren jetzt kommen. Wie sehen Sie das, Herr Strobel?
Also ich glaube, so eine Krise verhält sich ähnlich wie auch schon 2008, 2009. In der ersten Phase sind alle erstmal in der Schockstarre. Und wenn ich mit den Unternehmen gesprochen habe, und wir konzentrieren uns insbesondere auf Unternehmen, die starke Bilanzen haben und damit auch immer wieder im M&A-Markt selber tätig sind, dann ist die Resonanz momentan, dass viele momentan sich Ziele anschauen. Aber natürlich braucht man auch, um Unternehmen zu bewerten, Konkurrenzunternehmen, das man übernehmen will, stabile Parameter. Was meine ich damit? Ich denke, in der zweiten Phase der Krise wird es ganz klar zu mehr Konsolidierung im Markt kommen. Da profitieren insbesondere Unternehmen starke Bilanz in Deutschland, aber natürlich auch vom Ausland. Es wird abzuwarten sein, wie die deutsche, aber auch die europäischen Regierungen auf dieses Thema reagieren werden, ob es da entsprechende Regulierung gibt. Regulierungen sind immer auch kritisch zu betrachten, wenn man in den freien Markt eingreift. Aber ganz klar, es wird in meinen Augen als zweite Welle zu einer Konsolidierung kommen. Man sieht aber auch in der Finanzkrise 2008, 2009, dass es nicht zum Ausverkauf von Europa gekommen ist, sondern dass insbesondere auch in Deutschland die Konsolidierung zwischen den deutschen Unternehmen erfolgt ist und dann viele Unternehmen, die eine starke Bilanz haben, in der zweiten Phase ihre Marktposition durch organisches, aber durch M&A-Wachstum ausbauen konnten.
Vielen Dank. Hier kommt noch eine sehr interessante Frage rein. Europäische und damit natürlich auch deutsche Aktien werden stark durch internationale Investoren und Flows bestimmt. Wie sehen denn aktuell die Mittelbewegungen aus?
Also wenn man sich gerade die letzten Wochen anschaut, dann sieht man, dass der europäische Markt besonders auch für internationale oder amerikanische Investoren wieder in den Blickpunkt gerückt ist. Was war da der Auslöser? Natürlich einerseits die Bewertungslevel, auf der anderen Seite die von den Regierungen, von der EZB ergriffenen Stützungsprogramme, Konjunkturprogramme, die den langfristigen Investoren insbesondere mehr Vertrauen geben, dass eine entsprechende Erholung in Europa eintritt. Also zuletzt haben wir verstärkt Zuflüsse von internationalen Investoren nach Europa gesehen, über die verschiedensten Märkte und Market Caps.
Vielen Dank. Hier, dann würde ich es auch mit dieser Doppelfrage schließen. Was sind die großen strukturellen Trends und wie wirkt sich diese oder wie wirkt sich dies in der Krise aus auf die Trends?
Also die großen strukturellen Trends, man spricht immer von Megatrends, sind es in meinen Augen zwei große Themen. Das ist einmal natürlich die alternde und wachsende Bevölkerung. Und wenn man sich das sieht, dann ist dieses Thema eng verbunden natürlich mit dem Gesundheitswesen. Und was wir alle in der Krise gelernt haben, dass das Gesundheitswesen in der Form, wie wir es in den letzten Jahren geführt haben, in meinen Augen so keinen Fortbestand hat. Man kann da viel diskutieren, ob mehr investiert werden muss, aber es muss auf jeden Fall effizienter werden. Und das ist ein großes Thema, wenn man sich selbst anschaut, wenn man zum Arzt geht, wie ineffizient dieser ganze Prozess ist, der Krankenakte, der entsprechenden Medikation, dann muss das Ganze digitaler mehr vernetzt werden. Und das ist für mich ein großes Thema, die Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen. Wir werden aber auch langfristig in meinen Augen mehr in die Entwicklung neuer Medikamente, in das Testen von verschiedenen Viren investieren müssen. Da profitieren alles Unternehmen, die im Bereich von Testing, Pharmaentwicklung tätig sind, aber auch entsprechende Companies, die IT-Dienstleistungen für den Pharmasektor und für den Gesundheitssektor zur Verfügung stellen. Und damit komme ich auch zum zweiten Thema, ist zwar in gewisser Weise ein Buzzword, das Thema Digitalisierung, Vernetzung von Maschinen wird für mich in verschiedenen Aspekten an Thema gewinnen. Das gilt einmal Vernetzung von Maschinen. Industrieunternehmen, die Chefs wollen sicherlich in Zukunft Zugriff noch mehr auf ihren Maschinenpark, auch von extern haben. Also das Thema IoT und auch Datenanalyse von Maschinen wird zunehmen. Das Ganze wird aber in meinen Augen auch in andere Bereiche durch die Krise im Einzug gehalten. Jeder, ich glaube, der seine Kinder momentan im Homeschooling auch betreuen muss, weiß, wie ineffizient unser Bildungssystem ist in diesem Thema. Das heißt, der öffentliche Sektor wird in meinen Augen stark investieren müssen in die Bereiche Digitalisierung, Vernetzung. Und wenn man den Unternehmen spricht, wie Bechtle, wie Cancom, vielen deutschen Mittelständlern, da sind gerade die Anfragen aus dem öffentlichen Sektor zuletzt stark angestiegen. Und darum sind für mich die großen Thema einmal das Gesundheitssystem durch die alternde und wachsende Bevölkerung, auf der anderen Seite das Thema Digitalisierung, die durch diesen Trend oder durch diese Krise nochmal eine Trendbeschleunigung erfahren. Und das sind Trends, auf die man in meinen Augen langfristig setzen sollte.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Strobel. Vielen Dank, dass Sie live dabei waren. Auch bei den Teilnehmern möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und die vielen Fragen. Ja, nochmal kurzer Hinweis, Sie finden alles rund um Fonds im Fokus. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen insgesamt eine Serie von 11 verschiedenen Asset Managern, die wir vorstellen wollen. Sie finden das Video, die Podcasts, die mediale Begleitung und auch die Präsentation dann zum jeweiligen Partner, wenn die Videosession war, im Partnercenter beziehungsweise auf www.fundresearch.tv. Ja, zu guter Letzt, morgen um 11 Uhr geht es weiter mit AXA. Dort können Sie Dr. Franz Wenzel hören mit einer aktuellen Markteinschätzung. Am Donnerstag dann ebenfalls wieder um 11 Uhr Walter Liebe zum Thema saubere Energien, Wendepunkt zu einer neuen Energiewelt. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie das gerne nachholen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ja, falls Sie zum Mittagessen schon gehen, einen guten Appetit. Wiederhören.